am Anfang mit uns ein Gebet sprechen. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich freue mich, heute Morgen wieder einmal bei Ihnen in Hunos zu sein, nachdem ich vor 14 Tagen auch hier war und das schöne Missionsfest mit Ihnen hier erlebt habe. Heute soll es um das wichtigste Gebot gehen. Der Text steht in Markus 12, die Verse 28 bis 34 und ist in der Luther 84 Übersetzung überschrieben mit die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist dies. Höre, Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von allen Kräften und seinen Nächsten wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Text, wenn man mal den Rahmen anschaut. Was passiert denn? Hier sind Leute, die streiten sich, steht hier, die stritten untereinander, was das Wichtigste ist, um in den Himmel zu kommen. Worüber streiten wir uns alles? Um Nichtigkeit, um alle möglichen Sachen. Das passiert einfach so. Aber hier geht es um einen Streit, wo Menschen wirklich ernsthaft sich Gedanken machen, was ist das Allerwichtigste in Bezug auf mein Leben zu Gott? Interessant, nicht? Ich wünsche mir manchmal so einen Streit. Nicht Streit, aber diskutieren, dass man sich den Kopf zerbricht, gemeinsam vielleicht auch wieder in der Gemeinde. Was müssen wir tun, dass wir vielleicht besser in diese Welt, in diesen Ort und wo wir leben, in dem Umfeld, einfach die Liebe Gottes hineinbringen? Das ist ein Thema, nicht? Das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste, die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Offensichtlich sagt Jesus jetzt das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, ob Sie den Pastor Wilhelm Busch zumindest von Literatur her kennen. Der hat mal eine nette Geschichte zu seiner Predigt erzählt. Die erzähle ich Ihnen jetzt. War ein Schiff, das irgendwo havariert war und es war am Sinken. Und es war noch nicht die Zeit, wo Bordcomputer und diese Dinge da waren. Dann hat er gesagt, hat gemerkt, das Schiff sinkt. Seinen Stewards, den Leuten, die da auf dem Schiff arbeiteten, geht durch alle Gänge und Kabinen und sagt den Leuten, das Schiff sinkt, alle Mann von Bord. Alle Mann über Bord. Machen das die Leute, gehen da, die rennen da und brüllen, alle Mann von Bord, das Schiff sinkt. Und dann kommt einer der Stewards ganz unten in den Bauch des Schiffs und findet dort die Küche, die Kombüse. Er brüllt da hinein, alle Mann von Bord, das Schiff sinkt. Und der Koch, der sagt, Moment, die Hähnchen sind noch nicht gar. Das Wichtigste zuerst, das ist ein Predigtbeispiel, ich sage das jetzt auch. Da sagt Wilhelm Busch, so sind wir Menschen. Wir sind fokussiert auf unsere wichtigen kleinen Dinge und das große Ganze, was entscheidend wichtig ist, das haben wir oft nicht im Blick. Das Wichtigste zuerst, jetzt kommt's. Die Einstellung und die Handlungsweise gegenüber Gott in richtiger Ordnung. Und die Bibel sagt, Leute, die so leben, wie ich in der kleinen Geschichte erzählt habe, das sind Narren oder Toren, die Reihenfolge der Wichtigkeit der Dinge nicht im Blick haben. Menschen, die ohne Gott leben, als ob es sie nicht gäbe, oder auch ihn kennen und so tun, als ob es sie nicht gäbe, das sind Narren. Jesus antwortet auf die Frage, was ist das Wichtigste? Wunderbar, finde ich, so ganz einfach, das kann man mit nach Hause nehmen. Das sind drei Sachen, die hier so einfach dastehen. Und ich denke manchmal, die wichtigsten Dinge im Leben sind sehr einfach. Sehr einfach. Und jetzt sagt Jesus auf diese Frage, was sei das Wichtigste? Ich sage es mal so. Erstens, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und zweitens, du sollst den Herrn dein Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit aller deiner Kraft. Und das Dritte, das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das Erste, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. In der Bibel steht manchmal dieses Wort höre oder siehe. Und da meint die Bibel und Jesus, dass man jetzt ganz weit Herz und Ohren öffnen soll. Und das ist auch hier diese Rede und das ist so gemeint. Das heißt, passt auf, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Unbedingt hinhören, unbedingt aufnehmen. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Ist das nicht die Binsenwahrheit? Übrigens, es ist auch der Klang des ersten Gebotes. Das ist Gottes erster Wunsch an seine Menschen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist nicht eine Aussage, über die demokratisch abgestimmt werden könnte, sondern das ist eine Proklamation. Ich bin der Herr, dein Gott. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Es sind zwei Gedanken in diesem Satz. Einmal, dass Gott, der Herr, die Herrschaft über alles beansprucht. Über alle Menschen, über alle Kreatur. Ich bin der Herr, dein Gott. Und das Zweite, du sollst keine anderen Götter haben. Oder hier, der Herr ist Gott allein. Und es ist die Absage an alle anderen Götzen und Religionen. Es gibt sie eigentlich gar nicht. Der Herr, unser Gott, ist der allein. Das ist übrigens das Thema im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wenn Sie wollen, bis heute. Es gibt keinen anderen Gott. Und wissen Sie, das war ja immer schon das Problem. Auch in der ersten Christenheit. Dass das Festhalten an diesem verbindlichen Anspruch Gottes, wenn Menschen das taten, immer in Probleme kam. Schon in Rom, im alten Rom. Da gab es den Cäsar, der hatte den Anspruch, selber Gott König zu sein. Und man hat die Christen vor die Wahl gestellt, dass man auch dem Cäsar ein Opfer gibt, dann auch noch Gott natürlich die Ehre geben könnte, aber die Christen haben sich verweigert. Und das erste christliche Glaubensbekenntnis hieß, Jesus Christus ist Herr. Ganz kurz, Jesus Christus ist Herr. Mit diesem Satz stellte man sich automatisch in Gegensatz zum römischen Cäsar. Und dann gab es Probleme. Dann gingen sie unter Nero, dem Cäsar Nero, in die Arenen, wurden vor die wilden Tiere geworfen. Sie haben sich verweigert, dass sie diesem Nero göttliche Verehrung zugestanden hätten. Der Herr ist unser Gott allein. Das ist eigentlich sehr intolerant. Ist das politisch korrekt? Merken Sie vielleicht, dass es heute wieder ein Thema ist? Auch in unserer Politik, in unserem Land im 21. Jahrhundert? In unserer Multikulti-Gesellschaft, wo alle Götter gleich sind? Oder? Dann ist ja die Frage, haben wir auch einen Allah oder einen Buddha? Gestern waren meine Frau und ich in einem Baumarkt und da ist schon die erste Weihnachtsdeko ausgestellt. Wissen Sie was? Da war keine Christusfigur, da waren Buddha-Figuren und fernöstliche Sachen. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Wissen Sie, wenn man das auch wieder als Anspruch lebt, wenn das in unserer Mitte wieder lebendig ist und auch bekenntnismäßig dasteht, das ist nicht gegen die Muslime, das ist für Gott, den alleinigen Herrn, dann ist das nicht konfliktfrei, das ist richtig intolerant. Es gibt ja auch gar keine Toleranz an der Stelle, weil es keinen anderen Gott gibt. Schon im Alten Testament, sagte ich vorhin, ist das das Thema. Der Herr ist unser Gott allein. Wissen Sie, und deshalb gibt es ja auch christliche Mission. Das ist die einzige Begründung. Dass es bis an die Enden der Erde klingen muss und gehört werden muss, dass Gott der einzige Gott ist und in Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Weg zu diesem Gott alleine ist. Es gibt keinen anderen Weg, ausschließlich. Intolerant? Provokativ? Ja. Gott selber beansprucht dies. Und deshalb wollen auch wir uns heute Morgen zu diesem einen Gott rufen lassen, zu diesem einen Gott beten, an ihn glauben, auf ihn allein hoffen. Das ist das Erste. Und er ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott in Jesus Christus, der für unsere Sünden starb. Das ist das Erste. Dass wir das festhalten an diesem Morgen. Das ist das Wichtigste, dass wir diesen Gott allein in unserem Leben, in unseren Häusern, Herzen anbeten. Zweitens. Klar, weil Jesus Christus so als Gottes Sohn zu uns kam, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Wenn man so etwas hört, viermal, alle und ganz, nicht? Dann ist das sehr ernst gemeint. Wenn Sie etwas wiederholen, mal zweimal sagen, dann meinen Sie es ernst, oder? Und das ist wichtig. Gott betont, Jesus betont dies hier so. Für mich ist das auch so, christlicher Glaube ist nicht eine blutleere Sache, sondern eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Christlicher Glaube ist eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Das ist nicht, was nur einfach so lahm daherkommt, oh, heute gehen wir mal einen Gottesdienst oder nicht. Nein, hier ist das Rendezvous, hier ist Gott. Da bin ich heute, wie der Pfennig, weil Gott da ist. Er will mit uns reden. Und dann ist es nicht so, dass ich sonntags früh, wenn ich müde bin, sage, ach, heute habe ich keine Lust. Vielleicht ein andermal und alles so nach dem Lustprinzip handhabe. Nein, ich liebe Gott. Lieben Sie Ihre Frau? Oder umgekehrt, Ihren Mann? Oder Ihre Kinder? Wenn man jemand liebt, dann tut man was. Dann ist man nicht einfach passiv. Dann möchte man den anderen glücklich machen. Dann ist da eine ganz warme, herzliche Beziehung. Ich sage es nochmal, wie der Satz hier vielleicht gelesen werden kann. Ich sage es mal, weil ich sehe das so. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Kann man das irgendwie müde sagen? Kann man doch gar nicht. Das muss doch einfach mit Herz und Hand sein. Ich sage es mal einfach so, Gott lieben, das heißt für mich, wenn ich mit Herz und Seele sage, das nehme ich mal zusammen, das heißt mit all meinen Emotionen, mit meinem ganzen Wesen, mit meinen Eigenarten. Gott lieben. Ich sage an der Stelle mal so, vielleicht kennen Sie den Psalm. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Jauchzen Sie dem Herrn alle Welt? Wann ist Jauchzen dran? Oder kommt vor sein Angesicht mit Wann ist bei Ihnen Frohlocken dran? Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist nicht einfach so eine Veranstaltung, wo keine Emotion drin ist. Ich stelle mir das so vor. Ich war in Neuguinea-Missionar. Wir waren vor letztes Jahr, ein halbes Jahr nochmal in unserem alten Land. Wir haben das nochmal erlebt. Da sind die Gottesdienste einfach ganz anders. Auch in Afrika, Sie wissen das ja von Jürgen Wiegel. Da wird geklatscht und da ist einfach Emotion pur drin. Nicht so eine Ordnung, natürlich, Ordnung ist deutsch, typisch, aber manchmal ist auch richtig eine schöne Unordnung. Emotion, Gott lieben, ganz im Herzen, jauchzen ihm, verlockt, kommt vor sein Angesicht mit verlockt. Gott ist nicht steif, glaube ich nicht, Gott kennt uns, er hat uns ja so geschaffen. Gott lieben mit Verstand und Willen, mit all deinem Verstand. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass Christen, wenn sie an Jesus glauben, ihren Verstand in der Garderobe abgeben. Das höre ich ja manchmal. Haben Sie auch schon mal gehört? Wenn ihr diesen alten Kram noch glaubt, dann habt ihr euren Verstand an der Garderobe abgegeben. Man kann doch im 21. Jahrhundert nicht mehr und so. Ja, an was glauben Sie denn? Ich glaube doch nicht an all die Versprechungen unserer Politiker. Heute so, so. Wem kann man denn glauben? Wissen Sie, wir haben das Glaubensbekenntnis vorhin gesprochen. Und das nehmen Sie doch mal einfach da Hause hin. Oder wenn Ihnen so jemand krumm kommt, dann sagen Sie doch mal ganz konkret: Ich glaube an etwas sehr Konkretes. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Ich glaube an die Verheißungen Gottes. Sie sind sehr konkret für meinen Alltag. Ich bete, erlebe Gebetserhörung. Das erfahre ich. Und ich glaube etwas ganz Konkretes. Und wenn man den Leuten dann sagt, was glauben Sie denn eigentlich? Und dann fangen sie bestimmt an, ja, ich weiß nicht. Tja. Ich glaube mit meinem Verstand. Ich weiß, an wen und was ich glaube. Ist ja ein Choral übrigens, nicht? Kann man hier singen. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß das. Und ich gehe jeden Tag zu diesem Herrn, der mich hört. Und dann mit aller deiner Kraft. Gott lieben mit aller Kraft, das heißt auch mit dem, was mir zur Verfügung steht, meine Energie. Wenn man Kraft sagt, dann denkt man vielleicht so einen Muskelprotz, nicht? Wie den Arnold Schwarzenegger oder sowas, nicht? Muss man nicht, nein, es gibt ja auch anderes. Aber einfach unsere Energie, dass ich da einfach auch was tue für Gott mit meiner Kraft und nicht einfach sitze und warte, bis was geschieht, ne? Bis der Pfarrer am Sonntag predigt und dann ist die Sache gelaufen. Haben Sie im Alltag was Christliches zu tun? Die Liebe Gottes zu den Nächsten zu bringen, das ist unsere Aufgabe. Vorwärts, die Gehstruktur, geht hin. Bringt den Leuten die Liebe Gottes. Besucht die Kranken, die nicht können. Helft denen, die bedürftig sind. Ach, die ganze Palette, nicht? Mit aller Kraft. Wenn ich diese Worte lese, dann stehen ganz viele Bilder vor meinem Auge. Ich möchte mal zwei Sachen dazu sagen. Einmal, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit Verstand und Kraft. Mit all dem, dann sehe ich oft einen Sportler vor mir. Sportler. Sportler sind ja so die Ikonen unserer Zeit. Ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die sportlich interessiert sind? Ich vermute mal, die Jungs oder die Mädchen vielleicht, weiß ich nicht. In diesem Jahr gab es ja so einen großen Sportler in Deutschland. Mehrere große Sportler, aber der war weltweit bekannt. Der hieß Dirk Nowitzki. Sagt Ihnen das was? Dirk Nowitzki, von dem habe ich mal ein Porträt gelesen in der Zeitung, in der Tageszeitung, so eine ganzseitige Zeitung. Der hat in seinem Programm jedes Jahr eine Zeit, das ist die Urlaubszeit. Wissen Sie, was er macht? Der geht zurück in sein Dorf bei Würzburg. Ich war in diesem Sommer in Würzburg zu Bibeltagen. Da hat einer der Brüder mir gesagt, der Dirk Nowitzki, das ist mein Nachbar, der war gerade zu Hause, war Urlaub. Nach dieser großen Saison in den USA. Dieser Dirk Nowitzki kommt nach Hause und trainiert in seinem Urlaub täglich 7 Stunden. Täglich. Der hat da so einen Privattrainer. Und da plagt der Kerl sich täglich 7 Stunden. Der lässt sich die Sache was kosten. Und der ist nicht umsonst da. Da ist eine Leidenschaft für das, was er tut. Ich finde, das ist ein gutes Bild. Paulus sagt das auch mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Da sagt er vom Wettkampf. Vergleicht den Wettkampf im Glauben, dann sagt er, lauft nun also, dass ihr den Preis gewinnt. Also wenn ich das jetzt vormachen könnte, dann würde ich jetzt mal so zwei verschiedene Gangarten vor Ihnen zeigen. Nicht so Hände in der Hosentasche, so, nicht so, lauft. Oder so, wie ein Wettkämpfer. Ja, wie soll denn der Glaube aussehen? Das muss man doch sehen, dass uns das bewegt. Von ganzem Herzen Gott lieben. Das ist der eine, dass man auch seine ganze Kraft und alles hineingibt, weil man Gott liebt. Und das andere, ja, das ist die große Betroffenheit und die Liebe zwischen zwei Menschen, sag ich mal, in der eine für den anderen alles tut, bis zur Selbstaufgabe. Und ich finde auch eine schöne, möchte ich als Zitat jetzt einfach mal Ihnen sagen, eine schöne Beschreibung, ein Liebesbekenntnis eigentlich, ist der Psalm 103. Ich lese mal auszugsweise. David, der berühmte Gott, berühmte König und der Sünderkönig, Sie kennen ja die Geschichte Davids, war ja kein so einfacher, glatter Typ, aber er liebte Gott. Und hat er was über Gott gesagt, und das möchte ich Ihnen gerne sagen. Das ist hier auch am Platz. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, was wir wohl tun. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und so fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Passt, kommt nie zusammen. Und wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Haben Sie Kinder? Wir haben 6. Ich würde keines weggeben wollen und auch keines tauschen. Ich habe sie lieb, sehr lieb. Und mein Erbarmen ist auch, aber Gottes Erbarmen ist viel größer. So ist Gott und deshalb liebe ich ihn. Deshalb sage ich von ihm, deshalb lebe ich für ihn, deshalb ist mein Lebensinhalt auch er. Und jetzt die letzte Aussage, der dritte Punkt. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die praktische Variante, die sichtbare Variante der Liebe zu Gott. Ich erinnere nochmal, es ging um die wichtigste Frage, die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und jetzt wird es einfach praktisch. Unsere Glaubens- und Liebensbeziehung zu Gott wird einfach sichtbar durch unsere Liebe zum Menschen. Jesus hat sogar von der Feindesliebe gesprochen. Christian hat vorhin hier gesagt, auch Menschen, die uns nicht gut gesinnt sind, sollen wir lieben. Ja, das können wir aus uns selber nicht. Aber wenn die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dann ist Gott in uns, dann wirkt Gott in uns diese Liebe. Wir haben diese Woche, sage ich jetzt mal, vorgestern eine Hecke geschnitten, unsere Hecke geschnitten und da, als wir sie geschnitten hatten, da waren ein paar Lücken drin und unsere Nachbarin, die hat sich furchtbar aufgeregt über diesen Schnitt, den wir gemacht haben. Aber ich war sehr betroffen. Ich war sehr betroffen, dass das so passiert ist. Und ich habe gesagt, das wollten wir doch gar nicht. Wir wollten doch gar kein nichts Böses. Aber meine Frau sagt, diese Frau ist immer hinter uns und sagt, was wir tun sollen an der Hecke. Verstehen Sie? Da wird es schwierig, schwierig, die Liebe auch zum Nächsten zu praktizieren. Aber wir wollen es doch tun, wir beten für sie. Und in keiner anderen Religion gibt es diese Liebe, weil unser Gott diese Liebe ist. Er ist diese Liebe, wir haben es vorhin gehört. Gott ist die Liebe. Ich möchte Ihnen ganz kurz 3 Beispiele sagen, wo das vielleicht sichtbar wird, aus der Geschichte des Reiches Gottes. Den Namen William Booth, vielleicht kennen Sie den. William Booth, das war der Gründer der Heilsarmee. Von dem wird berichtet, als er ein ganz normaler Christ gewesen ist, hat eine Beziehung zu all den Sündern und den Alkoholikern, die ja später für ihn auch ein großes Thema waren, so wie jedermann gehabt. Wenn man Alkoholiker sieht, dann muss man einen großen Bogen machen. Das ist so das Natürliche, nicht? Man könnte sie ja infizieren. Aber eines Tages ist dieser William Booth in dem damals sehr sozial schwierig in London unterwegs gewesen und dann lag da so einer in der Gosse vor ihm. Er sah das. Und als er vorbeigehen wollte, ja, übermannt ihn die Liebe Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes, er geht zu dem Volltrunkenen dahin, der in der Gosse liegt, und hebt den auf, umarmt ihn und küsst ihn mitten ins Gesicht. Der Mann hat nie mehr einen Tropfen Alkohol getrunken. Das war der Anfang von William Booth. So hat er gelebt, am Anfang. Und am Ende, kürzlich habe ich eine Predigt gehört, hat jemand erzählt, am Ende seines Lebens war es so, als er starb, da waren 150.000 Menschen an seiner Beerdigung und 10.000 Bläser aus dieser Heilsarmee-Chor haben an seinem Grab geblasen. Der Anfang war, dass die Liebe Gottes ihn überfallen hat. Hin zu den verlorenen und verrotteten Typen. Sind wir nicht auch alle so vor Gott? Die Liebe zum Nächsten. Ich denke an James Chalmers. Ich war Neuguinea-Missionar. Da gehört zur Pflichtlektüre, dass man Missionsgeschichte liest. Dann habe ich diese Biografie von James Chalmers gelesen. Das war der Missionar, der Pionier der Neuguinea-Missionar. Von ihm wird berichtet, er ging nicht mit Patrouille, mit Soldaten und Polizisten in die Dörfer, in die Kannibalendörfer, weil das sehr gefährlich war. Seine Mitgenossen, die da mit ihm gingen, die haben berichtet, wenn der in die Dörfer kam, dann ist er mit großem Glaubensmut, mit Zuversicht zu diesen Häuptlingen hin und ganz oft sind diese Häuptlinge vor ihm zu Boden gefallen von der Macht und Autorität Gottes, die in diesem Leben sichtbar wurden. James Chalmers. Und dann am Schluss wurde er natürlich auch am Ende vermisst. Man hat dann auch seine Beine gefunden. Aber die Liebe Gottes hat er hingebracht. Und er hat ganz vielen Häuptlingen das Evangelium vorgelebt und gebracht. Und schließlich vielleicht noch in Friedrich-Bodelschwingen. Das ist ja hier nicht so weit weg von uns. Wir kennen die Geschichte von ihm. Aber während des Zweiten Weltkrieges gab es in Deutschland ja diese Politik, dass unwertes Leben vernichtet werden sollte. Wissen das, ja? Sie wissen das? Man wollte diese Menschen einfach alle beseitigen, damit man nicht unnötig Energien verschwendet. Solche Sachen gab es damals. Bodelschwing, der damals schon sehr bekannt war, ist nach Berlin gereist und hat sich diesem entsprechenden Minister vorstellig gemacht und hat dann gesagt, nur über meine Leiche. Nur über meine Leiche. Hat sich für diese Menschen so eingesetzt und dann hat man das fallen gelassen, weil Bodelschwing ein ganz berühmter Mensch war. Sehen Sie, dass man sein Leben für andere einsetzt, das ist es. Dass man die kleinen Schritte und die großen tut, wenn es dran ist. Dass Gott uns auch dazu helfen, das ist uns auch heute Morgen ein Anliegen. Und ich möchte gerne auch an diesem Punkt jetzt einen Schlusspunkt setzen und Sie bitten auch, dass Sie das mitnehmen. Auch heute Morgen. Es ist 11 Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit zum Schlussgebet. Ja, dass wir das mitnehmen. Heute ist Sonntag, Gottes Tag. Manchmal komme ich in Gottesdienste, sehen Sie, da gucken die Leute um 11 Uhr, wenn es soweit ist, auf die Uhr. Heute ist Sonntag, Gottes Tag. So als ob wir Gott die Zeit vorrechnen können. Ich wünsche uns ein weites Herz, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Gott segne Sie. Amen.